herzlich willkommen zur vierten Folge von Unerhört Ungehört, der Podcast mit jungen Stimmen. Ich bin Anne.
Und ich Ali.
Und wir sprechen für gewöhnlich jeden Monat mit politisch aktiven Jugendlichen über ihre Bewegung und ihren Aktivismus. Denn wir wollen wissen, was junge Menschen eigentlich bewegt, sich politisch zu engagieren oder was sie vielleicht auch daran hindert, sodass sie es nicht tun können. Heute ist aber eine ganz besondere Folge, Ali, denn heute
ist unsere erste Exkursfolge. Und das bedeutet, dass wir die bisher besprochenen Themen auch mal aus wissenschaftlicher Perspektive beleuchten und dafür nicht mit jungen, politisch aktiven Menschen sprechen, sondern mit entsprechenden ExpertInnen.
Wir lassen ja sonst auch immer schon so ein paar Studien einfließen, aber heute wollen wir es mal ganz genau wissen. Und deswegen sprechen wir unter anderem mit dem Politikwissenschaftler Arndt Leininger. Der erzählt uns, warum Parteien eigentlich so alt sind, warum sie für viele junge Menschen eigentlich auch so unattraktiv sind und was Parteien demnach auch besser tun können, um junge Menschen mehr anzusprechen.
Genau, und im zweiten Teil der Exkursfolge sprechen wir dann mit Sophia Hunger. Sie ist Expertin im Bereich Protestforschung. Und von ihr wollen wir wissen, was soziale Bewegungen eigentlich brauchen, um erfolgreich zu sein, was denn eigentlich genau Slacktivism ist und ob Fridays for Future nicht eigentlich eine Partei gründen sollte.
Klingt spannend. Herr Leininger, danke, dass Sie sich die Zeit heute genommen haben.
Ja, gerne.
Vielleicht noch mal ganz kurz zu Ihnen. Herr Leininger ist Inhaber der Juniorprofessur Politikwissenschaftliche Forschungsmethoden an der TU Chemnitz. Und seine Forschungsschwerpunkte liegen in der vergleichenden Politikwissenschaft, in der Wahlforschung und in der direkten Demokratie. Und damit ist Herr Leininger der richtige Ansprechpartner für ein paar Fragen, die wir uns nach den letzten Folgen noch gestellt haben. Denn in unserer letzten Folge haben wir ja mit Max Trotte gesprochen. Er ist 18 und stellvertretender Vorsitzender der Jusos in Sachsen. Und mit ihm haben wir über Parteiarbeit gesprochen. Und was mir noch als allererstes so im Kopf geblieben ist, ist, wie alt Parteien eigentlich sind. Und deshalb, Herr Leininger, die allererste Frage an Sie, warum sind Parteien denn im Durchschnitt so alt?
Man tritt, glaube ich, in der Partei, also wenige Menschen treten in der Partei als Kinder bei, sondern macht das erst, wenn man, glaube ich, auch erst als Bürger irgendwie voll mitbestimmungsberechtigt ist. Und dadurch ist man sind die Parteien schon immer ein bisschen älter. Ich glaube, es braucht auch einfach Kontaktpunkte an Parteien, um irgendwann mal zu einem Beitritt zu bekommen. Und je älter man ist, desto eher hat man diese Kontaktpunkte im Leben gehabt, sodass sich das da erklärt. Und dann gibt es natürlich auch nochmal Fragen der Zugänglichkeit von Parteien. Also wenn man das vergleicht, wenn ich irgendwie Greenpeace habe oder andere Organisationen, dann gehe ich auf eine Website, da trage ich meine Daten ein und dann kriege ich eine E-Mail, die mich willkommen heißt und ich kriege mir die Sachen zugeschickt und so. Und wenn ich der Partei beitrete, dann muss da erstmal der Kreisvorstand drüber entscheiden und das sind Ehrenamtliche und die machen das nicht jeden Tag, sondern die treffen sich alle ein, zwei Wochen mal vielleicht als Vorstand und beschließen dann über solche Sachen und dann habe ich da schon so einen Zeitverzug. Also es gibt einfach viele Sachen an Parteien, die, glaube ich, insbesondere für junge Menschen jetzt nicht so attraktiv sind und ein bisschen mehr Eigenmotivation verlangen, als zumindest Mitgliedschaft bei einer NGO ist oder vielleicht auch beim Sportverein.
Und was sind das für Faktoren, die für junge Menschen Parteien scheinbar so unattraktiv machen?
Ich nehme es so wahr, dass eben der Wertewandel, den wir haben in der Gesellschaft, auch dazu führt, dass wir uns immer mehr ausdifferenzieren in verschiedene Milieus, die auch nicht mehr so sehr soziostrukturell definiert sind, sondern auch viel, was so Werte und Lebenseinstellungen angeht. Früher war man, wenn man aus einer bestimmten Schicht kam, dann war man irgendwie der SPD oder der CDU zugewandt oder man war ein Gewerkschaftsmitglied oder man war in der Kirche. Auch diese Organisationen, ne, genauso wie Parteien, verlieren ja Mitglieder und haben insbesondere genauso wie die Parteien Probleme, junge Mitglieder zu gewinnen. Also das ist so ein globaler Trend, der viele Massenorganisationen vor Herausforderungen stellt. Und bei Parteien ist dann natürlich nochmal ein spezifisches Problem, dass man natürlich den Anspruch hat, Politik für die Gesellschaft zu machen, also wirklich in allen Bereichen irgendwie Angebote, Konzepte hat. Und junge Menschen haben stärker den Anspruch, dann auch irgendwie ein Angebot zu finden, was für sie perfekt passt. Und wenn man stark umweltpolitisch engagiert ist zum Beispiel, dann ist klar, dann passt eine Umwelt-NGO. Und die macht ja auch nur dieses Thema. Und wenn man da die Themen teilt, dann ist das eine gute Wahl. bei einer Partei, da findet man vielleicht die Partei, die umweltpolitisch total passt. Und dann stimmt man aber bei den sozialpolitischen, finanzpolitischen, bildungspolitischen oder anderen Themen überhaupt nicht überein mit der Partei und sagt dann, das passt mir dann aber nicht. Also wenn ich mich da nicht in Gänze bei allen Themen wiederfinde. Das ist ein spezifisches Problem, was Parteien haben. Dadurch, dass sie alle gesellschaftlichen Themen abdecken müssen, ist es für sie schwieriger, ein inhaltlich attraktives Angebot zu machen an eine Generation, die stärker als ältere Generationen in Anspruch hat, wirklich perfekt auf sie zugeschnittene Angebote zu bekommen, weil sie ja das in anderen Bereichen der Gesellschaft eher bekommen.
Also ist das so der Trend, der sich auch in der Wissenschaft abzeichnet, dass junge Menschen Parteien eigentlich den Rücken zukehren und eher nur noch in solchen, vielleicht gar nicht mal unbedingt NGOs, sondern eher in so Collective Action sich zum Ausdruck bringen, in so einer Protestaktion?
Also ich glaube, es sind zwei Dinge. Also erstmal orientiert sich Engagement stärker thematisch als früher. Und da haben eben Weltanschauungsorganisationen wie Parteien, Gewerkschaften oder Kirchen ein Problem, die ja viel breiteres Themenspektrum abdecken. Das ist der eine Punkt. Das sind lose Bewegungen wie Fridays for Future, aber auch stärker formalisierte Sachen, wie sich irgendwie bei Greenpeace, hatte ich ja schon angesprochen, oder auch Amnesty zu engagieren, vielleicht naheliegender. Und ein anderer Punkt ist vielleicht, dass man sich auch ein bisschen schwerer tut mit diesen verfassteren Strukturen von Vereinen, Organisationen, mit irgendwie Vorständen, Mitgliedsversammlungen und so weiter und so fort, irgendwie Anträge schreiben und so weiter und so fort. Und viele Menschen wollen vielleicht einfach gleich aktiv werden, etwas tun, ohne groß über Strukturen nachzudenken. Das ist in manchen eher aktivistisch orientierten Netzwerken vielleicht einfacher.
Was könnten Parteien denn tun, um für junge Menschen wieder attraktiver zu sein?
Also ich glaube, erstmal muss man versuchen, wirklich bei jungen Menschen präsent zu sein. Das kann man machen, indem man sich in die Lebensrealität der jungen Menschen begibt. Also auch mal jenseits von Wahlkämpfen in die Schulen zu gehen, wobei das nicht immer einfach ist. Viele Schulen laden auch ungern Parteien ein, tun das nur als Teil der politischen Bildung für Wahlen. Aber man kann ja auch bei anderen Veranstaltungen junge Menschen anziehen, versuchen präsent zu sein. Und dann ist natürlich ein weiterer Punkt, die sozialen Medien zu nutzen, um in die Lebensrealität von jungen Menschen zu kommen, von diesen wahrgenommen zu werden. Das ist natürlich ziemlich anspruchsvoll, weil das ein sehr schnelllebiges Geschäft ist, diese Medien sich extrem stark nach Alter differenzieren. Also das Altersgefälle zwischen irgendwie 12 und 30, was so Sachen wie TikTok oder Instagram angeht, ist schon wirklich extrem. Und hauptamtlich in der Partei, selbst wenn sie jung sind, sind halt irgendwas zwischen 20 und 30. Und denen fällt es dann vielleicht auch schon schwierig, die adäquate Bildsprache zu finden für die unter 20-Jährigen. Manchen Parteien gelingt das ganz gut. Ein Grund zum Beispiel, darüber hat man ja nach der Bundestagswahl diskutiert, Erfolg der FDP bei Erstwählern und Erstwählern, dass die das offensichtlich ganz gut geschafft haben, auch bei TikTok präsent zu sein. Da gibt es einen Abgeordneten, der ist auch über 50, aber der ist trotzdem, läuft es für ihn sehr gut bei TikTok. Also man muss auch nicht unbedingt junge Leute mehr haben, man muss halt den Willen haben, sich das anzuschauen, mitzumachen, sich diesen Formaten anzupassen. Und dann hat man da eine Möglichkeit. Also der erste Punkt ist einfach präsent sein, irgendwie wahrgenommen werden. Und wenn man dann wahrgenommen wird, dann muss man es natürlich versuchen, möglichst einfach zu machen, diese jungen Menschen irgendwie mitzuwirken. Thema Schnuppermitgliedschaften oder Mitgliedschaftssachen so organisieren, dass da die bundesweite Parteizentrale oder die Landesgeschäftsstelle die Mitgliedsanträge bearbeitet, einfach um das Verfahren zu beschleunigen, statt dass da junge Menschen 2 Wochen warten müssen, bis sie mal was hören auf ihren Antrag. Und spezifische Angebote machen für junge neue Mitglieder, Leute, die interessiert sind. Und das kann man sich ja noch ausweiten, aber die jungen Organisationen machen da natürlich auch schon vieles. Also jede Partei hat ja auch eine Jugendorganisation, die das versuchen, junge Leute an die Partei anzubinden. Und einige Jugendorganisationen machen das ja auch so, dass man erstmal bei der Jugendorganisation Mitglied werden kann, ohne Parteimitglied zu sein, was, glaube ich, eine sinnvolle Sache ist.
Ja, das hatte der Max auch in unserer dritten Folge erzählt. Also der ist quasi auch über eine Probemitgliedschaft zu den Jusos gekommen und ist dann auch da geblieben und total happy. Was, wenn ich an das Gespräch mit dem Max denke, auch noch so zur Sprache kam, war, dass junge Menschen wenig Vertrauen in Parteien haben. Also es scheint da so, als ob es sich die Parteien ein bisschen mit der Vertrauenswürdigkeit verspielt haben. Oder was sagt die Forschung dazu, Herr Leininger?
Also mir ist nicht bekannt, ob es jetzt wirklich bei jungen Menschen schlechter aussieht als bei älteren Menschen. Allgemein gilt, allgemein gilt, was so Institutionenvertrauen angeht. In den sozialwissenschaftlichen Befragungen fragen wir in der Regel ab von Bundestag, Bundesregierung, Gerichte, Polizei, Universitäten bis hin zu Parteien. Parteien schneiden da immer am schlechtesten ab. Und in der Regel am besten abschneiden tut die Gerichtsbarkeit, vor allem das Bundesverfassungsgericht. Was so ein bisschen auch dem halt so einer negativen Sicht der Bevölkerung auf Politik geschuldet ist. In der Politik geht es viel um Streit. Streit wird von den meisten Menschen gemieden. Man genießt nicht unbedingt diesen öffentlichen Streit, außer die Leute, die vielleicht jeden Tag eine Talkshow gucken. Und auch dieses Verständnis dafür, dass Politik halt immer viel ein Aushandeln von Kompromissen ist und dass ein Kompromiss nicht unbedingt ein Verrat von Idealen ist. Und dafür stehen halt Parteien sehr, sehr spezifisch für diesen Streit, für diese Kompromisse aushandeln müssen. Und die Gerichte sind eben diese überparteilichen, die bei allen schweben, die aus irgendwelchen allgemeinen Prinzipien allgemeingültige Entscheidungen ableiten. Das kommt dann sehr gut an, weil es eben so politikfern ist. Ich nehme es aber nicht so wahr, dass, wie gesagt, das schlimmer ist bei den jungen Menschen. Also wir kennen eine Studie zum Beispiel aus Österreich, wo die jungen Menschen eher noch ein bisschen mehr Vertrauen haben als ältere Menschen, was jetzt Institutionen angeht. Was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass sie noch ein bisschen mehr Kontakt zu staatlichen Institutionen haben, dadurch, dass sie in der Schule sind und darüber auch noch aktiv im Unterricht lernen. Und Österreich ist ja immer ein sehr interessantes Land, was das Thema Jugend und Politik anbelangt, weil dort schon seit Jahren das Wahlalter 16 für sämtliche Wahlen gilt, also inklusive der nationalen Wahlen, wie auch der Europawahl. Also ich glaube, es ist nicht ein spezifisch jugendliches Problem, was jetzt irgendwie das Vertrauen angeht. Es ist mehr ein Problem, dass beim gleichen Level von Vertrauen junge Menschen nochmal einen deutlich weniger großen Impetus haben, von ihrer Partei beizutreten, als es bei älteren Menschen der Fall ist, aus den angesprochenen Gründen.
3 von 4 Jugendliche glauben nach einer Thüringer Umfrage von 2019 nicht daran, dass Parteien in der Lage sind, Probleme zu lösen. Und das ist das, was ich so erschreckend fand, weil das ist ja eigentlich die Kernaufgabe von Parteien und PolitikerInnen. Und wenn ich sie jetzt richtig verstanden habe, dann ist das nicht nur bei 3 von 4 Jugendlichen so, die da, ich sag mal, nicht an die Problemlösefähigkeit von Parteien glauben, sondern bei Erwachsenen sind die Prozentsätze vermutlich ähnlich.
Ganz genau, also das sieht bei Erwachsenen nicht sehr viel besser aus. Also wenn Sie zum Beispiel an die Befragung und Politbarometer vom ZDF denken, wo nach den Parteienkompetenzen gefragt wird, da kann es ja schon als Erfolg gelten, wenn einer Partei in einem Themenfeld von um die 30% der Bevölkerung Kompetenz zugewiesen wird. Wenn Sie sich diese Politiker-Ratings anschauen, wo man -5 bis +5 bewerten kann, gut sind die Politiker, da sind Sie schon beliebter Politiker, wenn sie positiven und keinen negativen Wert haben. Okay. Das Image der Politik, der Parteien, ist in der Bevölkerung leider schlecht. Da sind, glaube ich, junge Menschen keine großen Ausreißer.
Und damit gebe ich das Wort erstmal weiter an dich, Ali, denn du hast ja schon den nächsten Gast vor dir sitzen, also zumindest virtuell.
Genau, unsere zweite Gästin ist nämlich, wie schon kurz im Intro erwähnt, Sophia Hunger. Und sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Zivilgesellschaftsforschung im Wissenschaftszentrum Berlin und forscht zu den Forschungsschwerpunkten Protestbewegung, Political Engagement, Parteienwettbewerb, politische Kommunikation und angewandte quantitative Methoden. Hi Sophia.
Hallo, danke für die Einladung.
Danke, dass du heute hier bist bei uns. Und so die perfekte Gesprächspartnerin für diese Folge darstellst, weil wir wollen uns heute in unserer Exkursfolge auch die bisher besprochenen Themen aus wissenschaftlicher Perspektive anschauen. Und da ist für uns ein spannender Bereich natürlich die Protestforschung. Für uns sind nämlich noch ein paar Fragen offen geblieben, die sich zum Beispiel auch in der ersten Podcast-Folge mit der Pressesprecherin von Fridays for Future, der Hannah Pirot, ergeben haben.
Genau, und da vielleicht ganz kurz zum Einstieg erstmal so ganz grundsätzlich, was versteht man denn eigentlich unter einer Bewegung beziehungsweise auch einer sozialen Bewegung? Das wird ja doch nochmal ein bisschen differenziert, oder?
Genau, also wir unterscheiden eigentlich zwischen einzelnen Protestereignissen, das ist so die kleinste Analyseeinheit, die wir uns anschauen, aber soziale Bewegungen sind dann eigentlich so der Rahmen, den man um eine zusammenhängende Reihe oder Kette von Protestereignissen rumdenkt. Also das ist natürlich irgendwie eine übergeordnete Forderung, mit der auf die Straße gegangen wird und auch eine institutionelle Verschränkung. Also wenn jetzt 5 nicht miteinander verwandte oder verbundene Gruppen in der zeitlichen Abfolge für dasselbe Thema auf die Straße gehen, würden wir natürlich noch nicht von einer sozialen Bewegung sprechen, sondern das müssen auch irgendwie immer dieselben Leute sein, auch wenn es unterschiedliche Akteure auf der Straße sein können, aber eben diese Verbindung zwischen denen muss da sein.
Kannst du uns, weil das klingt vielleicht ja auch erstmal ein bisschen abstrakt, so ein paar Beispiele dafür geben, was es vielleicht auch in den letzten Jahren oder Jahrzehnten für soziale Bewegungen gab?
Ja, also so eine klassische soziale Bewegung, das ist natürlich schon sehr lange her, irgendwie die Anti-Atomkraft-Bewegung in den 70ern oder auch schon dann in der ganz frühen Bundesrepublik die Friedensbewegung. Und jetzt sehen wir das natürlich in den letzten Jahren wieder mehr mit Fridays for Future, ist natürlich ein ganz klassisches Beispiel, aber auch bei Black Lives Matter könnte man natürlich auch oder spricht man natürlich auch von einer sozialen Bewegung.
Und könnte man ganz allgemein sagen, dass soziale Bewegungen eher von jüngeren Menschen ausgehen oder ist das ganz unterschiedlich?
Also wir sehen da schon, dass sich da in den letzten Jahren auch was verschiebt, gerade mit eben Fridays for Future und Black Lives Matter, dass das eben eher hingeht zu jüngeren Menschen, zu neueren Organisationsformen, wo das Internet wichtiger wird, wo eben diese Verbindungen zwischen Menschen anders geschaffen werden als in den frühen sozialen Bewegungen, die wir, wie gesagt, in den 60er, 70er, 80ern hatten, wo das sehr stark getragen war von institutionellen Akteuren. Da hatte man die Gewerkschaften, dann hatte wir irgendwie einen Bund Naturschutz. Das ist so sehr viel noch in diesem Gedanken von der alten Bundesrepublik, von Korporatismus. Das war irgendwie institutionalisiert, das waren Vereine, da waren Leute Mitglied. Das sind so ganz andere Organisationsformen. Und wenn man jetzt zum Beispiel auf Fridays for Future, aber auch auf Black Lives Matter schaut, das spricht natürlich junge Leute auch mehr an, weil das nicht so dieses institutionalisiert getragen hatte von ich werde irgendwo Mitglied in einem Verein, sondern das ist viel fluider, aber auch dadurch dynamischer. Also die Einstiegskosten sind insofern geringer. Man ist irgendwie dabei, wenn man halt 5-mal hingeht und dann zu so einem Plenum geht und bei dem Protest dabei ist und in einer Telegram-Gruppe oder auf Twitter damit diskutiert. Also so die Einstiegskosten sind einfach sehr viel geringer, weil die neueren sozialen Bewegungen einfach ganz anders organisiert sind wie früher.
Würdest du sagen, dass dann dadurch, dass so diese Einstiegsmöglichkeiten irgendwie oder die Einstiegshürden geringer sind, auch das Mobilisierungspotenzial größer ist bei so neuen sozialen Bewegungen als zum Beispiel früher?
Einerseits ja, weil man eben diese krasse institutionelle Bindung nicht hat. Andererseits ist es natürlich so, dass um dann Leute an sich zu binden, braucht es natürlich mehr. Also wenn ich dann Mitglied in einem Verein bin, dann trete ich vielleicht nicht so schnell wieder aus, weil dann bin ich ja beim Bund Naturschutz, wohingegen Fridays for Future natürlich gucken muss, dass die Leute dann auch mitziehen, die dann mal auf einem oder zwei Protesten waren. Wobei natürlich dadurch, dass Fridays for Future auch eine Schülerbewegung ist, man halt einfach auch diese geteilten sozialen Räume hat, wie eben einzelne Schulen und Freundeskreise. Also es hat sich einfach nur geändert. Und natürlich dadurch, dass es auch so stark an eine Generation erstmal gebunden ist, ist, glaube ich, das Mobilisierungspotenzial schon groß, weil es ja einfach eine ganze Altersgruppe eigentlich ist.
Und wenn wir uns jetzt so soziale Bewegungen ganz allgemein anschauen, gibt es da so einen klassischen Verlauf? Also wie sich quasi so eine Bewegung aufbaut, erreicht die dann irgendwann einen Peak? Was passiert dann vielleicht bei diesem Peak und wie flacht das Ganze dann ab oder ist das sehr unterschiedlich?
Also es gibt so Großtheorien, die auch aus den Hochphasen oder den goldenen Jahren der Sozialbewegungsforschung kommen, also vor allem Charles Tilly in den 70er, 80ern. Also er spricht ganz stark von Protestwellen, die natürlich auch an eine soziale Bewegung gebunden sind. Und für ihn gibt es eigentlich zwei Optionen. Also diese natürlich Typologien, also die Empirie oder die Realität ist natürlich komplizierter. Aber für ihn sagt er, es geht so eine Protestwelle hoch und dann gibt es eigentlich zwei Dinge. Das eine ist, der Protest institutionalisiert sich, also wird quasi Teil vom politischen Prozess, so ein bisschen die Bewegung geht im politischen System auf, weil die Akteure dann eben eingebunden sind in die Institutionen der parlamentarischen Demokratie, werden irgendwie in den Korporatismus einverleibt und müssen dann eben ihre Forderungen nicht mehr auf der Straße vortragen, weil sie eben eher Teil vom politischen System sind. Und die andere Option, die er in seiner Theorie darlegt, ist so, es gibt eine Welle, es werden immer mehr Demonstranten, es gibt mehr Proteste und dann flaut es einfach ab, weil einfach kein Erfolg da ist und dann spaltet sich so eine radikalisierte Flanke ab, die dann einfach radikaler wird. Die Protestformen gehen weg von irgendwie Großdemonstrationen auf der Straße zu mehr konfrontativen Protestformen, also Straßen blockieren, auf Kaminschornsteine klettern, irgendwo Transparente ausrollen, aber auch, keine Ahnung, Autos anzünden und eher gewaltförmige Protestformen.
Das finde ich ganz spannend, weil das wäre auch eine meiner Fragen gewesen, ob es denn auch so Grenzen vom Aktivismus gibt, also oder von sozialen Bewegungen. Muss man irgendwann vielleicht doch so in etablierten politischen Strukturen wie zum Beispiel im Parteiensystem agieren, um eigentlich die Idee der Bewegung umsetzen zu können? Da kann man ja vielleicht auch die Grünen als Beispiel anbringen. Das war aus der Anti-Atomkraft-Bewegung, also viele aktivistische junge Menschen dieser Protestbewegung, die haben ja schlussendlich auch mit die Partei gegründet, die anfänglich keiner ernst genommen hat und die aber heute als Königsmacher im Bundestag sind und mitregieren. Und das wäre so die Frage, ist das die Grenze von sozialen Bewegungen?
Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel und wir sehen ja auch so ein bisschen, wie sich das Beispiel jetzt mit Fridays for Future spiegelt. Ja, also die haben sich ja eigentlich dagegen entschieden, dass die Grünen ihre Partei sind und sagen so, wir reden alle mit allen Parteien, wir wollen uns jetzt nicht an eine Partei binden. Aber es sieht ja auch so aus, als würde Fridays for Future jetzt nicht bald eine eigene Partei binden. Und da finde ich das eben total interessant, weil ich glaube, die Grünen hätten diese Anbindung von Fridays for Futures an ihre Partei sehr, sehr gern gehabt. Aber es ist nicht passiert. Und bei den Grünen war es eben anders. Die hatten dann diese eigene Partei und sind dann so einfach im Parlament ein bisschen aufgegangen, ein Teil der Bewegung, zu Grenzen vom Aktivismus. Also ich denke, du meinst, ob man das irgendwann tun muss, um erfolgreich zu sein.
Genau, also man könnte die Frage auch andersrum aufziehen. Was sind denn Faktoren, die soziale Bewegungen erfolgreich machen?
Also ich denke auf jeden Fall, ein institutioneller Anschluss an Parteien hilft, aber es kann natürlich auch die Gefahr geben, und ich glaube, das ist, was Fridays for Future jetzt gerade davon abhält, ist einfach eine Verwässerung von Ideen, von Forderungen. Und ich glaube, da ist auch ein großer Konflikt zwischen der Führungsriege von Fridays for Future, wenn man es überhaupt so nennen kann, und der Basis. Also das ist, glaube ich, auch eine schwierige Balance, die da innerhalb von der sozialen Bewegung entsteht, weil natürlich die Leute, die irgendwie wöchentlich auf die Straße gehen, eventuell dann abgeschreckt werden, wenn von dem Führungspersonal, sage ich jetzt mal, Leute dann eben sich für den Bundestag aufstellen und da irgendwie auch innersoziale Bewegungskonflikte entstehen können. Aber generell gibt es natürlich tonnenweise Forschung zu, was macht eine soziale Bewegung erfolgreich, und die Sozialwissenschaft oder die Soziologie hat sicherlich nicht das Patentrezept gefunden, und also es ist auch stark kontextabhängig. Was natürlich hilft, wenn man Alliierte oder Unterstützer im engeren politischen System hat, ja, auf Parteienseite, aber auch von den großen korporatistischen Akteuren, also Gewerkschaften, wenn man einfach so starke Akteure an sich binden kann oder die mit einem auf die Straße gehen, hilft natürlich. Dann hilft es natürlich auch, wenn die öffentliche Meinung da d'accord geht, ja, also wenn jetzt irgendwie nur 5% der Leute in Deutschland sagen würden, ja, also wir müssen uns irgendwie um die Klimakrise kümmern, dann wäre das jetzt wahrscheinlich nicht so gut gelaufen für Fridays for Future in den letzten Jahren. Und dann ist eben auch so eine große Frage, ist es besser, viele Leute zu haben, die einfach friedlich demonstrieren, oder kommt man vielleicht doch mit Radikalität weiter? Und da spaltet sich auch die soziale Bewegungsforschung an dieser Frage.
Du hast ja jetzt gerade schon gesagt, dass wenn irgendwie nicht so viele Menschen den Klimawandel so anerkennen würden, wie er nun mal ist, dass dann wahrscheinlich Fridays for Future gar nicht so mehr im Gespräch wäre als Bewegung. Und wir haben da tatsächlich mal einen Artikel zugelesen, da wurde der Politologe Wolfgang Kraushaar interviewt, der war von 2019 und der hat gesagt oder beziehungsweise sich bezogen auf das Permanenzproblem von sozialen Bewegungen, also dass sie sich irgendwie langfristig oft nicht aufrechterhalten können. Und hat da auch 2019 gesagt, dass wir in einem halben Jahr nicht mehr so über Fridays for Future sprechen werden, wie wir es aktuell tun. Wie würdest du das denn bewerten? Also wie nachhaltig ist denn Fridays for Future? Und sind 2 Jahre eigentlich schon lange für so eine soziale Bewegung? Oder wie kann man die Dauer von sozialen Bewegungen bewerten?
Also man muss ja leider sagen, irgendwie hatte der Herr Krauser ja leider recht, aber das liegt jetzt nicht an seiner Einschätzung, sondern eher daran, dass halt Corona kam. Und das ist natürlich ein großes Problem gewesen, weil die größte Ressource, die eine soziale Bewegung hat, ist die Straße. Und wenn die Straße wegfällt, weil wir in einer globalen Pandemie rumhängen, ist natürlich problematisch. Aber das nur kurz vorneweg. Zur Langlebigkeit oder zum Überleben von sozialen Bewegungen. Also der einfachste und schönste Weg, wie natürlich eine soziale Bewegung wegfällt, ist, wenn sie kriegt, was sie will. Ne? Also dann ist so ein bisschen die Frage, was passiert dann? Aber das ist ja bei Friday for Future, glaube ich, ausgeschlossen, dass das schnell passiert, einfach weil es die Forderungen einfach so divers sind und so umfassend und natürlich politisch jetzt auch nicht so viel passiert ist, dass ich glaube, die Forderungen, die Fridays for Future hat, die können die auch gerne noch 10 Jahre auf die Straße bringen, weil das eben so tiefgreifende Forderungen sind. Genau, das ist das eine. Dann braucht man natürlich ein Netzwerk, einen Rahmen, der sich auch selbst trägt. Aber dadurch, dass eben Fridays for Future eben eine von diesen neuen Bewegungen ist, die sich eben auch stärker über das Internet verbinden, auch aufgrund des Alters der AktivistInnen, ist das, glaube ich, eher weniger das Problem. Ich meine, sie sind ja auch ganz gut durch Corona gekommen. Das war ja auch so ein bisschen die Frage, was jetzt da passiert, eben wenn die Straße wegfällt. Aber man hatte ja dann im April 2020 diesen digitalen Klimastreik, der dann gepaart war mit kleinen Aktionen auf der Straße. Also dieses Auslegen von dem Transparenten vom Bundeskanzleramt und dann eher auch neuere Protestformen wie Fahrraddemos, weil es einfach einfacher ist, Abstand zu halten, wenn man auf dem Fahrrad sitzt. Oder auch so kleinere Sachen wie irgendwie Kunstworkshops oder irgendwie ein Leichenteppich, wo man dann auch einfach leichter 1,5 Meter auseinanderlegt, als wenn man jetzt so klassisch Seite an Seite auf der Straße läuft. Generell zum Überleben von sozialen Bewegungen ist es natürlich auch so, dass selbst wenn die soziale Bewegung wegfällt oder Fridays for Future jetzt irgendwie aufgehen sollte oder sich auflösen sollte, was man nicht unterschätzen darf, ist auch der individuelle Effekt, den eben diese Proteste in den letzten Jahren auf die einzelnen jungen Menschen haben. Also ich würde schon sagen, wir haben jetzt die Generation von den Schülern und Schülerinnen, die da auf die Straße gegangen sind, die einfach früh politisiert wurden. Und das nimmt ihnen auch keiner mehr weg. Und das muss jetzt nicht bei diesem einen Thema bleiben, sondern das tragen die jetzt hoffentlich ihr ganzes Leben mit sich mit. Weil auch einfach so früh das ja selten passiert ist, wenn man sich irgendwie die letzten Jahrzehnte anschaut. So viele Leute wurden politisiert oder haben sich politisiert in der Uni dann, wobei das natürlich auch irgendwie mit Verschulung vom Studium und der Bologna-Reform einfach weniger wurde in den letzten Jahrzehnten. Aber das setzt ja hier viel früher an. Und das auch wichtig ist, das setzt ja hier an, bevor wir überhaupt filtern, nach wer geht an die Uni und wer geht nicht an die Uni. Also es ist auch deswegen, glaube ich, ein viel übergreifender Effekt, weil eben es auch unabhängiger ist von wer studiert.
Man hat ja aber dennoch so ein bisschen das Problem, dass jetzt Fridays for Future zum Beispiel hauptsächlich aus Personen besteht, die eher aus einem höheren Bildungsniveau kommen. Ist das problematisch für die Langlebigkeit der Bewegung, sage ich mal, oder für die Umsetzung der Ziele?
Ich meine, es ist schon so, allerdings ist es halt bei ungefähr auch allen anderen Protesten so. Also die Fridays for Future Aktivisten und Aktivistinnen unterscheiden sich von so dem klassischen, stereotypischen Protestgänger in Deutschland. Natürlich erstmal durch ihr Alter, durch ihr Geschlecht oder Gender, weil wir viel mehr Frauen auf der Straße haben. Aber abgesehen davon ist so die typische Person auf dem deutschen Protest auch immer höher gebildet als die Durchschnittsbevölkerung. Mhm. Und also das ist auch so, seit irgendwie wir nicht mehr große, weiß ich nicht, Gewerkschaftsproteste haben. Also das ist einfach ein generelles Problem und das liegt jetzt nicht an Fridays for Future, sondern das ist einfach protest- und soziale bewegungsübergreifend eigentlich so. Ob das ein Problem ist, ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, dass jede Bewegung das eigentlich braucht, dass man versucht, so viel oder so einen großen Teil der Bevölkerung an sich zu binden oder von sich zu überzeugen, wie möglich. Und ich glaube aber eigentlich, dass Fridays for Future da in ihrer Altersgruppe nicht so das große Problem hat. Ich glaube, es ist eher so ein bisschen die Leute, die ein Stückchen älter sind oder viel älter sind, die irgendwie ein Problem mit dem Tempolimit haben. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, so in ihrer Altersgruppe sind die eigentlich relativ gut angekommen.
Gibt es da wissenschaftliche Erkenntnisse dahingehend, warum oft soziale Bewegungen genau so zusammengesetzt sind? Also warum größtenteils die Leute gut gebildet sind und vielleicht ja gewisse Milieus in der Gesellschaft einfach nicht erreicht werden oder nicht mobilisiert werden können?
Naja, zum einen ist es so, dass politisches Interesse einfach stark mit dem Bildungsstand korreliert. Mhm. Und natürlich gehe ich eher protestieren, wenn ich politisch interessiert bin, als wenn ich halt apolitisch bin und mir denke, so, ja, mich interessiert das alles nicht. Kann eh nichts ändern. Also das zum einen. Dann ist halt auch so ein klassisches Argument aus der Protestforschung, wenn du einfach ökonomisch strugglest, hast du keine Zeit, protestieren mhm. zu gehen, weil du hast neben deinem Hauptjob noch einen Job und musst irgendwie gucken, mhm. dass am Ende vom Monat irgendwie noch ein bisschen Geld da ist. Und einfach ökonomische Deprivation wirkt sich einfach negativ auf politisches Engagement im breiteren Sinne und dann natürlich auch auf Protest. Und das zeigt sich zum Beispiel auch bei Bewegungen, die wir in Südeuropa gesehen haben, während der Finanzkrise, wo ja eigentlich Leute, die finanziell schlechter gestellt sind, eher hingehen, weil es ja genau darum ging. Aber es ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Eigentlich solltest du auf die Straße gehen, weil dir geht's wirtschaftlich schlecht und dagegen willst du demonstrieren. Andererseits hast du halt einfach die Ressourcen nicht.
Könnte es dann sein, dass zum Beispiel durch diese digitalen Möglichkeiten, also ne, online oder hybride Protestaktionen, aber vielleicht dann doch auf die Art und Weise noch ein Mobilisierungspotenzial geschaffen werden kann? Also vielleicht auch gerade bei Fridays for Future, wo man es ja jetzt erst durch die Corona-Krise so erlebt hat, sieht man da mehr Mobilisierungspotenzial?
Also ich glaube schon, dass die Leute leichter zu erreichen sind, weil man halt einfach auch viel schneller viel mehr Leute erreicht, als wenn ich mich jetzt vor, weiß ich nicht, 30 Jahren in die Fußgängerzone gestellt hätte und Flyer verteilt. Also ich glaube, die Leute zu erreichen ist auf jeden Fall natürlich leichter geworden. Und dann ist es so ein bisschen schwierig zu sagen, wie sehr diese wirklich Online-Proteste oder hybride Formen Leute wirklich binden können. Also man spricht da in der politischen Soziologie von Slacktivism, also so ein bisschen fauler Aktivismus, weil im Endeffekt, wie sehr binde ich mich daran, wenn ich irgendwie jetzt nur einmal irgendwie eine Petition unterschreibe oder mal was twittere und das ist ja schon viel oder einfach nur irgendwie Sachen like. Das sind einfach so, klar ist es irgendwie ein niedriger Einstieg, aber es bindet halt die Leute auch nicht, weil es halt einfach so schnell geht und dann ist es auch gleich wieder aus dem Kopf raus. Also natürlich auch wichtig ist bei den Protesten, bei Demonstrationen generell, ich gehe dahin. Und da entsteht natürlich irgendwie auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Ja, man läuft zusammen auf die Straße, man schreit zusammen irgendwie Parolen, man bastelt mit Leuten vor ein Transparent. Das kann ja auch wirklich auf Demonstrationen zu gehen ein sehr emotionales, aber auch ergreifendes Ereignis sein, weil man sieht einfach so, okay, ich bin nicht allein, hier sind irgendwie 10.000 Leute, die sind mit mir sauer. Mhm. Und genau sowas fehlt halt ein bisschen online, dieses einfach zu sehen, dass das andere Leute auch sind. Und das bindet aber Leute natürlich auch stark an der Bewegung. Zum einen eben dieses Gefühl, aber zum anderen, wenn ich auf eine Demo gehe, lerne ich natürlich auch irgendwie Leute kennen. Und wenn ich vor meinem Computer sitze, dann sind das halt irgendwie, wie jetzt bei dem Klimastreik von Fridays for Future im April, kleine grüne Punkte auf einer Deutschlandkarte, aber die haben kein Gesicht. Ich interagiere nicht mit denen.
Ja, kenne ich selber total. Also wenn man so Petitionen unterschreibt online, dann ist es irgendwie schneller raus aus dem Kopf. Man hat sich mal kurz mit dem Thema beschäftigt, hat irgendwie auch die Zahl gesehen von, keine Ahnung, schon 200.000 Unterschriften. Aber wenn man tatsächlich diese 200.000 Leute irgendwo sehen und denen begegnen würde, dann hat das immer doch schon, das macht mehr mit einem. Also so geht's mir zumindest.
Finde ich auch. Ja. Also auch, ja, genau, einmal so aufgrund so dieses irgendwie Zusammengehörigkeitsgefühls, ne? Aber ich finde auch, also mir geht es immer so, dass ich tatsächlich nach Demonstrationen immer total empowered auch bin. Ich denke so, ich muss jetzt was machen und das ist jetzt ganz wichtig und so. Das Gefühl habe ich nicht, wenn ich eine Petition unterschreibe, was nicht heißen soll, dass es nicht auch wichtig ist.
Ja. Ja, man stimmt. Man hat halt einen anderen Austausch, eine andere Austauschmöglichkeit, glaube ich, ja. Ja, voll interessant.
Mhm. Wir haben ja jetzt auch schon drüber gesprochen, dass junge Menschen irgendwie immer früher politisiert werden, wahrscheinlich auch aufgrund von Internet und sozialen Medien. Und grundsätzlich ist es ja positiv zu bewerten, wenn Menschen sich irgendwie früh und intensiv mit Politik beschäftigen und das auch irgendwie in ihrem Rahmen tun können. Hat aber so eine sehr frühe Politisierung vielleicht auch teilweise negative Aspekte? Also gibt es da schon Erkenntnisse zu, inwiefern das auch problematisch sein kann?
Also wüsste ich jetzt nicht. Ich habe halt auch so das Gefühl, es wird halt viel über junge Leute geredet. Und also ich denke jetzt gerade an die letzte Bundestagswahl. Und man hat immer gesagt, ja toll, irgendwie junge Leute wählen, bliblablub. Und dann kam am Schluss raus so, ah, die wählen FDP. Und dann fand man es halt wieder scheiße. Und es ist halt so ein bisschen, also ich meine, man muss halt die Leute dann auch machen lassen und kann dann irgendwie nicht sagen, als die Generation 30 plus erstmal so, ja, wir brauchen ein jüngeres Wahlalter und dann kommt irgendwie raus, die wählen irgendwie alle nicht das, was man cool findet und dann findet man das halt auch nicht mehr cool, dass junge Leute irgendwie wählen. Also das finde ich, ja, das ist schon ein bisschen schwierig. Ja. Nee, aber also ich wüsste jetzt nicht, dass es Erkenntnisse zu geben. Ich meine, das ist natürlich irgendwie, und da krankt irgendwie die soziale Bewegungsforschung auch dran. Was man natürlich irgendwie so ein bisschen vergisst, ist, man hat, und das ist halt auch geschichtlich so mit Atomkraftbewegung, Frauenbewegung, Friedensbewegung, dass man immer bei sozialen Bewegungen einfach an die progressiven Sachen denkt, die man vielleicht selber auch cool findet. Aber man vergisst halt einfach, dass man das nicht so einseitig definieren kann, weil Querdenker sind auch eine soziale Bewegung, ne? Also da denkt man nur im ersten Moment nicht dran, aber it's same, same, but right. Genau, also das ist natürlich, darf man nicht vergessen. Andererseits, also alles, was wir irgendwie zur Querdenkerbewegung sehen, ist, dass das nicht unbedingt jüngere Leute sind, die damit auf der Straße sind.
Mhm. Ich fand es richtig interessant und aufschlussreich.
Ich fand es auch richtig spannend, jetzt hier mal Einblicke zu bekommen, was denn die Protestforschung zu all diesen Phänomenen, die man sonst immer nur so beobachtet und sich fragt, wie ist das denn eigentlich, sagt. Also vielen Dank für das Gespräch, Sophia.
Ja, gerne. Super Fragen. Wirklich.
Danke. Danke. Vielen Dank nochmal an Herrn Professor Dr. Arndt Leininger und Frau Dr. Sophia Hunger dafür, dass sie sich die Zeit genommen haben, um mit uns in unserer allerersten Exkursfolge zu sprechen.
Und an der Stelle würden wir uns, da das ja unsere erste Exkursfolge war, natürlich über Feedback von euch freuen. Falls ihr also Anmerkungen oder Anregungen zu dem Format habt, dann schreibt uns gerne, entweder per E-Mail oder auch auf Instagram.
Und wenn ihr uns supporten wollt, dann abonniert doch einfach den Podcast.